ein Massenevent, also trotz Pandemie. Klingt verrückt, aber es steckt wohl Kalkül dahinter. Manfred Sapper ist Politikwissenschaftler und Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Schönen guten Morgen, Herr Sapper.
Schönen guten Morgen.
Warum, Herr Sapper, braucht Putin ausgerechnet jetzt eine Militärparade in Moskau?
Weil die Militärparade der Höhepunkt des russischen Feiertages ist pro Jahr und weil die Parade der Höhepunkt der Verfassungsänderung sein sollte. Das war von langer Hand geplant. Sie sollte am 9. Mai stattfinden und das wäre dann eine exzellent durchchoreografierte Veranstaltung gewesen von Januar bis Mai. Und das ist durch Corona pulverisiert worden und jetzt versucht das Putin-Regime das trotzdem durchzuführen, weil sich das Putin-Regime durch den Appell an die Geschichte Legitimitätsstiftung erhofft.
Also dieser Aufmarsch der Soldaten in Moskau heute wird ja auch so der erste große Auftritt sein von Putin seit dem Anfang der Corona-Krise. Steht er denn so als der starke Mann da, als der sich so gern präsentiert? Also sind die Russinnen und Russen mit dem Pandemie-Management der Regierung einverstanden?
Überhaupt nicht. Putins Zustimmungswerte in den öffentlichen Meinungsumfragen sind dramatisch gefallen. Wenn wir uns daran erinnern, dass während der Krim oder nach der Krim 80% der Russen wie ein Mann, wie man so schön sagt, hinter Putin standen, ist es heute nur noch die Hälfte etwa. Und das ist für ein Regime personalistischer Herrschaft, wo Putin die legitimationsstiftende Figur für das gesamte politische System ist, ein ganz, ganz schlechtes Ereignis. Es wird ihm im Prinzip schlecht angehängt, dass er sich zurückgezogen hatte, dass er sich überhaupt nirgends zeigen ließ. Und auch das Management in Russland war relativ schwach. Es glaubt eigentlich unter der Bevölkerung Russlands niemand die offiziellen Zahlen, die bekannt gegeben werden, über die Zahl der Infizierten und der Opfer.
Und die sind ja schon sehr hoch. Also wie verheerend ist die Pandemie in Russland?
Naja, also das muss man relativieren. Es ist nicht so verheerend wie in den USA, aber es ist schon relativ stark. Es sind so um die 600.000 nachgewiesene Infizierte. Die Todesrate dagegen ist etwa in dem Bereich, wie er bei uns in Deutschland ist, mit etwa 8.500. Aber man weiß da nicht genau, wie valide die Zahlen sind. Da gibt es unglaublich konkurrierende Zahlen. Die werden wir von hier aus nicht verifizieren können.
Und lässt sich abschätzen, wie die wirtschaftlichen Folgen aussehen in Russland? Also kann Russland die Krise mit seinen Öl- und Gasexporten irgendwie abfedern oder droht da auch ein wirtschaftlicher Absturz?
Naja, das ist die zweite Krise, die zum Teil auch selbst verschuldet ist. Es gab ja den großen Konflikt zwischen Russland und Saudi-Arabien über die Ölpreise und da hat Russland eine Niederlage eigentlich einstecken müssen. Es ist ein dramatischer Zusammenbruch der Ölpreise auf den Weltmärkten zu beobachten, was dann für Russland, das sehr stark von dem Export von Öl lebt, natürlich sofort dramatische Auswirkungen hat. Und seit etwa 3 bis 4 Jahren sinken kontinuierlich die Reallöhne der Leute. Also wirtschaftlich ist die Krise eigentlich auch spürbar.
Und Putin setzt nun also auf große Symbole. Die Militärparade heute ist das eine. Das zweite politisch nicht nur symbolisch wichtige Großereignis folgt morgen. Sie haben es schon angesprochen. Ab Donnerstag sollen die Russen über eine Verfassungsänderung abstimmen, die Putins Macht bis ins Jahr 2036 sichern könnte. Wird die Bevölkerung da mitspielen?
Das haben Sie eben implizit schon gesagt. Es wird ein Abstimmungsverfahren geben, was über 4 Tage läuft. Und das ist bereits ein Indiz dafür, dass die Kreml-Regisseure ein großes Interesse daran haben, dass möglichst viele Leute teilnehmen. Tatsächlich muss nur die Hälfte aller, die teilnehmen, zustimmen. Das wird die Kreml-Administration auf alle Fälle hinkriegen. Es werden genug Leute da sein, die das unterstützen, zumal mit der Verfassungsänderung zum Beispiel soziale Wohltaten in Form von Indexierung der Renten oder so, insbesondere für die Wählerschichten, die hinter Putin stehen, verbunden sind. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass es eine Zustimmung geben wird. Aber die Legitimation durch eine knappe Zustimmung ist natürlich sehr gering, während wenn ganz viele hinter dieser Verfassungsänderung stehen, die Legitimation groß ist, aber viele stehen nicht mehr hinter Putin. Das haben wir am Beispiel der Meinungsumfragen und der Krise des russländischen Systems in den letzten Monaten erfahren.
Das ist ja wirklich ein bizarres Bild, das Sie so insgesamt schildern. Also Sie würden schon sagen, da brodelt es ganz schön, auch in der Opposition. Oder wie sieht's aus angesichts dieser plumpen Machtspektakel von Putin?
Naja, wir haben in Russland zwei verschiedene Oppositionen. Wir haben einmal eine Systemopposition. Und da ist jetzt momentan zu beobachten, dass zum ersten Mal in den vergangenen 20 Jahren putinscher Herrschaft die Kommunisten ausscheren und die Kommunisten ihre Wählerinnen und Wähler aufgefordert haben, mit Nein zu stimmen bei der Abstimmung über die Verfassung. Und dann haben wir als zweites die Nicht-System-Opposition. Das sind also die liberalen Kräfte. Das sind Leute wie der Antikorruptionskämpfer Nawalny. Und die haben gesagt, wir machen bei diesem Verfahren überhaupt nicht mit. Die haben zum Boykott aufgerufen und haben stattdessen eine alternative, eher an den bürgerlich-liberalen Prinzipien orientierte Gegenverfassung ausgearbeitet. Aber die Opposition ist insgesamt zu schwach, als dass sie in der Lage wäre, diesen Verfassungsentwurf zu stoppen. Aber was man sagen kann, ist, diese Verfassung ist streng genommen ein Verfassungsputsch, weil der Kern der Verfassung, die 1993 unter Jelzin damals erarbeitet wurde, die Gewaltenteilung vorsieht und die Geltung von internationalem Recht. Und genau da setzt jetzt die Verfassung an, dass praktisch die Gewaltenteilung beschnitten wird. Der Präsident hat die Chance, in das oberste Gericht hinein zu regieren. Und die Frage, ob Putin da jetzt weitere 12 Jahre noch als Präsident nach 2024 kandidieren wird oder nicht, ist in der Hinsicht nur ein Teil des autoritären, konsolidierten Herrschaftssystems, was wir seit 20 Jahren in Russland erleben.